New Work ist für mich erstmal so, wenn du es ganz einfach runterbrichst, zeitgemäßes Arbeiten.
Wir reden an der Stelle nicht über New Work im Sinne von Friedhof Bergmann. Für mich fehlen oft in sozialarbeiterischen Arbeitsfeldern diese Strukturen.
Also New Work ist für mich halt auch ganz viel mit Haltung grundsätzlich.
Und da muss ich sagen, ich bin Haltungsskeptiker.
Mut, finde ich, ist, glaube ich zumindest, ist etwas, was sehr entscheidend wird.
Ja, herzlich willkommen zurück zum Idee-Quadrat-Podcast. Den gibt es noch, auch wenn es leider an manchen Stellen größere Lücken zwischen den Aufnahmen gibt. Heute aber freue ich mich auf Jonas Schönleber, der einen Beitrag bei LinkedIn gepostet hat und auf den ich gerne gleich mit ihm zusammen eingehen will. Aber lieber Jonas, an der Stelle, wer bist du, was machst du, damit die HörerInnen sich ein bisschen ein Bild machen können von dir?
Ja, lieber Henrik, vielen Dank für die Einladung. Jonas Schönleber, mein Name. Ich bin Innovationsmanager bei der AWO im Bezirksverband Braunschweig. Bin dort einer von drei InnovationsmanagerInnen und bespiele das Feld der Sozialwirtschaft mit Innovation und natürlich auch passend zum Thema heute mit dem Thema New Work.
Genau, darum geht es. Darf ich noch fragen, woher kommst du? Was hast du gemacht? Bist du ganz ursprünglich Sozialarbeiter?
Genau, ich bin tatsächlich ganz klassischer Sozialarbeiter. Hab dann mal FH Münster, sagt ja auch was, da nochmal Sozialmanagement studiert. Und bin dann halt irgendwann auf Design Thinking gestoßen, auf Lego Serious Play gestoßen, auf Scrum gestoßen und habe mich so in den Bereichen einfach weitergebildet. Jetzt noch relativ aktuell zum Thema Design Futuring in Berlin im November eine Weiterbildung gemacht. Also probiere mich da ganz viel aus, teste ganz viel und probiere es dann halt so gut wie möglich für die Sozialwirtschaft dann zu übertragen.
Okay, ja, spannend, weil also den Weg kann ich ja sehr gut nachvollziehen an der Stelle, weil ich würde meinen Weg ungefähr ähnlich beschreiben, ja. Also zu sagen, ja, auch soziale Arbeit studiert, damals stationäre Jugendhilfe bei mir und dann, sagen wir mal, nach außen zu schauen und zu gucken, okay, was passiert denn eigentlich außenrum so alles? Und da kommen dann eben ganz viele spannende Dinge rein. Magst du kurz noch zur AWO Braunschweig erzählen? Wie seid ihr aufgestellt? Was ist das für ein Verband? Was tut ihr alles? Was passiert denn da so alles? Und warum gibt es bei euch drei InnovationsmanagerInnen?
Ja, wir sind so ein bisschen die Einhörner in der Wohlfahrtspflege tatsächlich. Die AWO ist im Bezirksverband Braunschweig ist relativ groß aufgestellt. Der Slogan ist auch mal so vom Harz bis in die Heide. Also wir haben Wohn- und Pflegeheime, wir haben ganz vieles, was so in diesem Bereich Familien und Soziales fällt, von Jugendhilfe, Beratungsangebote, von Migration bis Arbeitsmarkt, alles, was dazugehört, Kitas natürlich. Wir sind sozusagen drei InnovationsmanagerInnen. Das Ganze hat mal angefangen über ganz klassischen ESF-Projekt, so wie vieles in der sozialen Arbeit startet, um 2016 rum und hat sich wirklich inzwischen als ein Teil der AWO in Braunschweig etabliert. Auch andere AWOs haben sich das so ein bisschen adaptiert, haben auch Innovationsmanagement mit unterschiedlichen Schwerpunkten inzwischen. Und genau, wir wirken halt einmal in die AWO rein, aber halt auch nach außen für andere soziale Einrichtungen als klassischer Dienstleister.
Ja, danke. Warum Einhorn? Du hast gerade eben Einhorn gesagt. Warum seid ihr Einhorn?
Ja, diese Einhorn-Theorie habe ich ganz oft, weil es fängt an mit, wenn ich irgendwelche Trainings besuche oder Workshops mache, weil ich tatsächlich noch nie jemanden so klassisch aus der sozialen Arbeit getroffen habe. Und in diesen klassischen Vorstellungsrunden erzählst du ja dann irgendwie, wo du herkommst, aus welchem Setting und dann gucken sich dann halt die meistens sehr verwaltungs- oder wirtschaftsgeprägten Menschen so an, oh echt, ihr macht das auch? Also es ist tatsächlich immer noch was total Unbekanntes, so auch Innovationsmanagement in der Wohlfahrtspflege, ja auch irgendwie noch etwas, was ja so ganz besonders wahrgenommen wird. Und auf der anderen Seite sitzen wir und sagen, es ist ganz klar notwendig. Und das ist so ein bisschen so diese Einhorngeschichte dahinter, was man immer sagt, es ist irgendwie noch was Besonderes. Es kommt sehr selten vor, man sieht es nicht so oft. Aber ich glaube tatsächlich liegt das auch ganz oft in der Wahrnehmung, weil wenn man sich mit dem Thema Sozialwirtschaft und Innovation auseinandersetzt, dann wird man auf jeden Fall der einen oder anderen Person begegnen, die sich da drin ja auch bewegt.
Ja, das ist richtig. Hast du vielleicht keine Ahnung, ein oder mehrere Beispiele, wo du sagen würdest, ja, da sind wir mit unserem Ansatz, mit dem Innovationsmanagement, auf welcher Ebene auch immer, es gibt ja ganz unterschiedliche Innovationsarten, Produkt, Prozess, Struktur, Geschäftsmodell, whatever, sozusagen Innovation, erfolgreich gewesen. Da sind wir sozusagen wirklich nach außen gegangen oder das ist so, ja, was Besonderes.
Also ich sage jetzt mal eine Sache, die wir jetzt relativ aktuell angefangen haben und auch immer noch machen, ist das Thema Schutzkonzept ist ja in der Kinder- und Jugendhilfe jetzt nochmal gesetzlich anders verankert. Das gab es ganz lange auch beim AWO-Bezirksverband, dass es halt so ein Schutzkonzept für die Bereiche gab und jetzt soll es ja individuell gestartet werden. Und wir machen diesen Kickoff dann zusammen mit der Methode Design Futuring, also dass wir wirklich so in die Zukunft schauen, was brauchen die Kinder und Jugendlichen oder die Schülerinnen bei den Förderschulen im Endeffekt, um sich bei uns wohlzufühlen, um sich sicher zu fühlen. Und das gehen wir wirklich diese sehr klassischen Inhalte gehen wir dann einfach mit diesen Methoden an, wie Design Thinking oder Design Futuring, um dann wirklich in die Tiefe zu kommen und dann auch wirklich auf innovative, ja, Ideen am Ende des Tages.
Auf was anderes zu kommen als das, was der übliche Weg wäre, sozusagen
Genau.
dazu. Jetzt schreibst du oder postest ganz viel an verschiedenen Stellen, auch in einer schönen Art und Weise, wie ich finde, oder sagen wir mal innovativen Art und Weise, wie ich finde, über ja, New Work in der sozialen Arbeit. Das ist ja so das Thema. Und wir haben den Podcast überschrieben mit dem Titel Streitgespräch New Work in der sozialen Arbeit. Für mich stellt sich ja immer am Anfang erstmal die Frage, ja, was ist ein New Work eigentlich? Und deswegen da an der Stelle vielleicht die Frage an dich erstmal und ich beantworte sie dann sicherlich dann auch irgendwie aus meiner Perspektive. Was ist New Work für dich?
Ja, genau, da fängt es im Endeffekt an. Du hattest ja jetzt auch relativ aktuell noch so einen Artikel dazu geschrieben. Und New Work ist für mich erstmal so wenn du es ganz einfach runterbrichst, zeitgemäßes Arbeiten. So. Und wenn du über zeitgemäßes Arbeiten redest, gehst du ja weg schon so von dieser klassischen Grundidee, die es mal gab, ne? Also New Work so zu betrachten, dass du sagst, okay, es geht weg von der klassischen Lohnarbeit. Und ich bin dann schon so in dem Bereich, wo auch die Allgemeinheit gerade ist, also dass es viel darum geht, ja, auch Organisationen umzustrukturieren, dass sie sich sehr auf die Mitarbeiter fokussieren. Aber in einem Balanceakt. Ne? Und New Work bedeutet dann einfach für mich ganz viel auch reflexive Prozesse zu machen. Und das finde ich allzu schön, weil du in der Jugendhilfe oder allgemein in der sozialen Arbeit das ja oft auch schon drin hast in vielen Dingen. Und genau, also reflexive Prozesse und dann einfach zu schauen, müssen wir was verändern, müssen wir was anpassen oder kann es auch so bleiben? Also New Work heißt auch nicht irgendwie für mich, ich muss jetzt alles rumschmeißen und wir müssen jetzt alle Mitarbeitenden mit ganz vielen Benefits irgendwie ausstatten, damit wir hier New Work und modern sind und Laufbänder unter den Schreibtischen haben. Oder was es halt irgendwie alles an
Was es
genialen
halt
Sachen
Tolles
gibt, was
gibt,
sich
ja.
so, ja, also ich glaube, so marketingmäßig springen da auch viele auf, weil es ja auch lohnenswert ist. Dann, ich glaube, es ist etwas sehr, sehr Individuelles und ganz schwierig als gesamtes Konzept irgendwo drüber zu stülpen, weil ich glaube, New Work bedeutet auch in der sozialen Arbeit etwas ganz anderes als in einer klassischen Wirtschaftsproduktion.
Okay. Das bedeutet, und da kann ich total gut mitgehen, an der Stelle erstmal so eine Einschränkung zu machen. Okay, wir reden an der Stelle nicht über New Work im Sinne von Frithjof Bergmann, Sozialutopie, Lohnarbeitssystem hinterfragen und verändern und so weiter, sondern quasi über, du hast es gerade eben genannt, zeitgemäßes Arbeiten. Ich habe es immer noch mal irgendwie erweitert an der Stelle um zeitgemäßes und bedarfsgerechtes Arbeiten, so würde ich das nennen. Und dann hast du auf LinkedIn gepostet. Das war so der Grund dafür, warum wir da zusammengekommen sind. Du hast einen Beitrag gepostet vor einer Woche. Also wir sind jetzt hier gerade kurz vor Weihnachten am 20. Dezember. Das nur so Transparenzhinweis. Vor einer Woche, weiß ich nicht, letzte Woche Freitag wird wahrscheinlich irgendwo so der 13. Dezember oder sowas gewesen sein. Wo du über New Work in der sozialen Arbeit geschrieben hast und da drei Thesen reingestellt hast und ich dann da widersprochen habe. Ich stelle einmal kurz diese drei Thesen vor. Du hast geschrieben, mehr Eigenverantwortung und Kreativität könnten Arbeitsplätze in der Sozialwirtschaft attraktiver machen. Das ist These 1.
Genau.
Dann hast du geschrieben, These 2, New Work kann starre Strukturen in der Sozialwirtschaft aufbrechen. Und These 3, es braucht Mut, Traditionelles loszulassen und Neues zu wagen, sowohl von Führungskräften als auch von Teams und damit auch von den Mitarbeitenden. Ja. Und auf diese drei Thesen hin habe ich dann gesagt oder geschrieben, ich würde bei den ersten beiden der drei Ergebnisse oder der drei Thesen genau das Gegenteil behaupten. Und das war dann der Anlass, ja, da gab es ein paar Reaktionen darauf, oh, das würde mich auch interessieren und so weiter. Warum denn? Warum sage ich das? Und ich habe dann geschrieben, ja, okay, hier LinkedIn etwas sehr kompakt, um darauf antworten zu können. Deswegen lieber hier dieser Podcast. Und ich freue mich, dass du dich dann auch darauf eingelassen hast, zu sagen, ja, okay, lass uns mal in dieses Gespräch reingehen. Magst du erläutern, aus deiner Perspektive erstmal, wie du zu den Thesen gekommen bist und vielleicht auch oder einmal so ein bisschen irgendwie den Rahmen dazu aufstellen, was du darunter verstehst oder was du dahinter verstehst.
Ja, also genau, entstanden ist das Ganze im Endeffekt, dass ich an einer Hochschule hier in Wolfenbüttel war und da im Zuge eines Seminars New Work in der sozialen Arbeit Gast war, ein bisschen über unsere Arbeit zu berichten und dass wir gesagt haben, okay, oder die Dozentin auch gesagt hat, ich möchte einfach gern auch irgendwie einen praktischen Teil haben, was können wir machen, irgendwie in diesem Zeitsetting, was wir haben. Ich so, ja, dann lass uns doch irgendwie über Chancen und Grenzen von New Work sprechen in der sozialen Arbeit und lass uns das mit Lego Serious Play machen. Weil das einfach, ich bin sehr begeistert von dieser Methode. Ist auch keine Heilsbringer-Methode, wie es ja ganz oft dann so in diesem Setting ja auch immer so getan wird. Aber dafür ist es, fand ich es sehr gut. Genau, und das eine Ergebnis war dann sozusagen auch über den Austausch irgendwie, mehr Eigenverantwortung und Kreativität können Arbeitsplätze in der Sozialwirtschaft attraktiver machen. Es war so ein bisschen von der Grunddiskussion her, dass man auch gesagt hat, es gibt natürlich Bereiche in der sozialen Arbeit oder allgemein in der Sozialwirtschaft, die sind attraktiver und die sind nicht so attraktiv. Du hast, sag ich mal, Jugendhilfe, so ist so ein Bereich, der eigentlich immer sehr, sehr attraktiv war. Also ich kenne es auch nur so aus meinem Studium. Viele waren so klassisch in der Jugendhilfe, Kinder- und Jugendhilfe unterwegs. Und da gab es dann so Leute wie mich, die dann vermehrt mehr in der Eingliederungshilfe unterwegs waren. Und dann splittete das runter und das Jugendamt war immer der Top-Arbeitgeber. Da wollten wir mal hin. Mit Eigenverantwortung ist in dem Kontext, und das hat sich so in den Diskussionen auch rausgestellt, im Endeffekt gemeint, dass die Menschen selber ihren Arbeitsplatz auch mehr gestalten können. Und da geht es gar nicht darum zu sagen, irgendwie, ich will jetzt hier mal klassisch mein Büro irgendwie gestalten, sondern es geht wirklich auch inhaltlich in diesen Kontext zu gehen mit den rechtlichen Rahmenbedingungen, weil das hast du ja ganz oft. Du hast ganz oft irgendwie rechtliche Rahmenbedingungen, die dir das Leben manchmal ermöglichen, manchmal schwerer machen, je nachdem, kommt immer auf die Perspektiven drauf an. Und wenn ich hier aber irgendwie eigenverantwortlich auch als mitarbeitende Person Zuspruch bekomme, das zu machen und auch mich selber kreativ ausleben kann und dann je nachdem natürlich auch kreative Möglichkeiten bekomme, indem ich gewisse Methoden lerne, dann habe ich natürlich eine ganz andere Attraktivität am Arbeitsplatz. Und es macht, wir wissen ja immer noch, das beste Marketing-Tool sind halt immer noch Mitarbeitende, die das halt nach außen tragen. Und das macht dann auch attraktiver, wenn ich in dem Team sitze und sage, ey, wir haben hier wirklich viele Möglichkeiten, wir dürfen uns hier selber mit einbringen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber ich sehe es dann doch oft so, dass natürlich auch gerade in der sozialen Arbeit das Prinzip der Selbstverwirklichung Menschen auch sehr wichtig ist. Wo man auch mal ein bisschen aufpassen muss, ne? Aber was, glaube ich, einfach ein sehr, sehr großer Schatz ist. Und wenn man das, glaube ich, mit Tools und Methoden dann einfach nutzt und die Menschen dahin bringt, dann kann man wirklich auch Arbeitsplätze attraktiv gestalten.
Ja. Ja, ich habe ja an der Stelle, also wir können ja so diese Thesen also
Genau.
durchgehen und dann so meine Perspektive darauf, weil ich geschrieben habe, ja, ich würde genau das Gegenteil behaupten an der Stelle, auch mal so reinbringen, ja, was ist denn meine Sicht darauf und warum sage ich das, dass ich das Gegenteil da einbringen würde? Die Perspektive dabei, die du gerade hattest, dieses, sagen wir mal, Selbstverwirklichung aus der sozialen Arbeit heraus, das sehe ich genauso, ja, da würde ich dir voll unterschreiben, dass es ein großes Thema ist an der Stelle mit der Pro oder mit dem Thema dabei. Ich würde es gar nicht Problematik nennen, sondern mit dem Thema dabei, dass die Menschen in der direkten Arbeit mit dem Klientel, da ist es egal, ob Jugendhilfe oder Kita, Kindergarten, Erziehung, bis hin zur Altenhilfe und so weiter, in der Interaktion mit den Menschen ja extrem eigenverantwortlich handeln müssen, zwingend.
Ja, klar.
Ja, so, denen bleibt gar nichts anderes übrig. Also da steht hinter dir steht ja nicht irgendjemand, der sagt, und jetzt musst du das sagen und dann musst du das sagen und dann so, ja, also du hast keinen Gesprächsprozess oder sowas, wo die genauen Worte drinstehen, sondern jede Sozialarbeiterin oder jeder Mensch in diesem pädagogischen Kontext agiert ja aus sich selbst heraus, was Hiltrud von Spiegel hat das mal gesagt, als der Mensch als Werkzeug, ja. Also wir sind ja in der Arbeit dann sozusagen das Werkzeug, mit dem wir dann unterwegs sind. Und das ist also mehr in Anführungsstrichen Eigenverantwortung gibt es ja nicht, als sozusagen immer sich auf komplexe Situationen jedes Mal wieder neu einstellen zu müssen. Der Mensch XY oder der Jugendliche XY ist anders als der andere Jugendliche, hat andere Fragestellungen und so weiter und so weiter. Also da an der Stelle extrem eigenverantwortlich, trotz, weil du das eben auch angesprochen hast, trotz der gesetzlichen Rahmenbedingungen, die da sind. Also nehmen wir mal das Beispiel oder bleiben dabei bei dem Beispiel Jugendhilfe. Ich kenne es aus der stationären Jugendhilfe. Da gibt es dann quasi einen Jugendhilfeplan, ja, wo im Grunde genommen Ziele festgehalten sind. Was soll der Jugendliche dann erreichen? Wo soll es hingehen? Schulabschluss, Ausbildung, keine Ahnung, whatever da irgendwie so drinsteht. Das ist ja so der Rahmen, der in dem Kontext vorgegeben ist und die Menschen selber sozusagen oder die Mitarbeitenden selber können dann ausgestalten, okay, wie wollen wir das erreichen, was wollen wir da machen? Und an den Stellen sehe ich es zumindest so, dass, jetzt muss ich vorsichtig sein, dass zu wenig Rahmen vorgegeben ist, weil es an vielen Stellen zu, auch da wieder so ein schöner Begriff, den ich in dem Kontext ganz passend finde, weil es an den Stellen zur diffusen Allzuständigkeit kommt. Diffuse Allzuständigkeit ist ein Begriff von Hans Thiersch, den er mal irgendwo genannt oder geschrieben hat. Ich als Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin bin quasi von A bis Z zuständig. Also in der stationären Jugendhilfe, wie gesagt, da habe ich lange Zeit gearbeitet, von der kaputten Glühbirne über das Nudeln kochen am Abend, damit irgendwie die Leute was zu essen haben, bis hin zu den Jugendhilfeplangesprächen mit den Jugendämtern, den Auseinandersetzungen mit den Kids, die halt irgendwie da leben und so weiter und so weiter. Also von A bis Z für alles, was dazu führt. Das ist meine These dann dahinter, was dazu führt, dass es zu einer extremen, ja, sagen wir mal, B- und teilweise auch Überlastung, kommt der Mitarbeitenden, weil sie sich eben überhaupt gar nirgendwo dran orientieren können, eben dieser Begriff diffuse Allzuständigkeit, die dann in der Konsequenz, das ist dann sozusagen zweite These hinten dran, zu auch hohen Burnout-Raten, Zahlen und so weiter und so weiter kommt. Ja, deswegen so an dieser Stelle so dieses, ja, okay, Eigenverantwortung, also noch mehr Eigenverantwortung. Wie denn? Wo denn?
Ja, ich glaube, du sprichst hier einen Bereich an, da läuft ja auch ganz viel unbewusst. Also du hast ja so ein schönes Beispiel genannt, dann mache ich mal eben mal die Glühbirne. Das mache ich ja mal so nebenbei. Und ich glaube, dass viele Einrichtungen sich auch so selbst dahin bewegen. Also dass die Struktur sich irgendwann so dahin wandelt, dass es dann normal ist, ohne dass mal drüber gesprochen würde. Weil vielleicht ist ja auch mal Sache der Bequemlichkeit, wie lange brauche ich denn normalerweise, bis eine Glühbirne gewechselt wird? Ach, dann mache ich es eben mal selbst. Ne? Und da würde ich tatsächlich noch gerne ein zweites Thema mit so ein bisschen aufmachen. Und weil ich das auch in deinem Beitrag gelesen hatte, war so das Thema Deprofessionalisierung von sozialer Arbeit. Mhm. Also dieser Einsatz von Nicht-Fachkräften oder QuereinsteigerInnen sozusagen in dem Bereich. Und ich glaube, das trägt auch ganz viel mit dazu bei, dass du halt nicht mehr diese klare Abgrenzung hast. Du könntest ja sagen, okay, wir arbeiten jetzt mit diesem Prinzip. Ich kenne es aus der Eingliederungshilfe, da ist ganz normal 50% Mitarbeitende in der Assistenz, in der reinen Assistenz, aber nicht qualifiziert, also keine dreijährige Ausbildung oder Studium etc. Und man teilt dann die Arbeit. Ne, dass man sagt, okay, für diese Erstellung, für Jugendhilfepläne oder allgemeine für Hilfepläne und für diese hohe, anspruchsvolle soziale Arbeit, ohne das jetzt zu stark zu bewerten zu wollen, nehmen wir halt die Fachkräfte und wir machen dann halt die Trennung und sagen, wir teilen das sozusagen auf, dass jeder in seinem Bereich so eine Form von Selbstwirksamkeit hat, aber dass es halt nicht über diese Maße hinausgeht. Also ich glaube, dass ganz oft, und da bin ich so bei meinem Ansatz von vorhin, reflexive Verfahren braucht, dass ganz massiv irgendwie auch auf die Arbeit geschaut werden muss, um zu sagen, ist das, was wir hier eigentlich noch machen, tagtäglich, ist das eigentlich noch das, wo unser Auftrag liegt oder bewegen wir uns ganz weit weg? Weil ich glaube, es gibt ganz viel einfach historisch und traditionell gewachsene Strukturen und Abläufe, das ist ja so ein Klassiker, was ja auch alles okay ist und viele davon wahrscheinlich auch für das Alltagsgeschäft sehr gut sind. Und ich glaube, was fehlt, ist dann halt die Reflexion. Ne? Und ich glaube, wenn ich reflektiere und dann über Prioritäten, also mein Lieblingssatz immer, ist, was ich ganz oft höre, ist, dafür haben wir keine Zeit. Und ich frage ganz oft dann, ist es Zeit oder ist es Priorität?
Ja.
Na, und das finde ich immer so ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ich glaube, wenn du das, ich würde schon zustimmen, dass der Rahmen relativ groß ist und dass man sich an einigen Stellen dann vielleicht auch einen engeren Rahmen wünschen würde, der natürlich auch Struktur und Klarheit dann einfach gibt. Aber ich glaube, hinsichtlich der Attraktivität von Arbeitsplätzen, gerade wenn du es nach außen spiegelst, wie junge Leute, die jetzt vielleicht in Ausbildung oder in Studiengängen sind, das Wahrnehmen ist, glaube ich, da auch ein ganz großes Bedürfnis von, ich kann die Arbeit mitgestalten.
Ne? Mhm. Ja. Ja, danke dafür. Also, finde ich total interessant, weil ich glaube, wir bewegen uns da nämlich auf einer sehr ähnlichen Richtung bei diesen ganzen Dingen. Du hast gerade dann von der notwendigen Reflexion gesprochen, also oder erstmal sozusagen dieses, ja okay, wir haben in vielen Arbeitsbereichen auch und aufgrund des Fachkräftemangels zunehmend, aus meiner Perspektive zunehmend unterschiedliche Professionen beziehungsweise eben Fachkräfte, teilweise dann auch nur weniger ausgebildete Kräfte oder auch teilweise Hilfskräfte, Assistenzkräfte in der Eingliederungshilfe. Genau. Wir haben das gleiche System beispielsweise oder die gleichen Strukturen auch in der stationären Altenhilfe beispielsweise, wo dann eben auch Pflegefachkräfte drin sind, Pflegehilfskräfte und nicht ausgebildete Kräfte, die dann halt irgendwie da drin sind. Und die Reflexion stimme ich dir total zu. Also das ist, glaube ich, was total wichtig ist. Ich würde es nur ergänzen an der Stelle, um neben der Reflexion die Struktur dahinter zu legen, um nicht ein, sagen wir mal, falsches Bild von, ja, wir arbeiten hier alle auf Augenhöhe vermitteln. Also das ist ja auch immer so ein Begriff, also ich nutze den immer ganz gerne, Augenhöhe, der da mit reinkommt. Und dann zu sagen, naja, aber es gibt ja hoffentlich schon einen Unterschied zwischen einem studierten Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin und oder Heilpädagogin in der Eingliederungshilfe oder. Und den nicht ausgebildeten Fachkräften oder nicht ausgebildeten Assistenzkräften an der Stelle. Und da diese Transparenz auch reinzubringen, dass es da Unterschiede gibt und die einen Personen für bestimmte Tätigkeiten zuständig sind, pädagogische Weiterentwicklung, fachliche und so weiter, und die anderen Personen explizit andere Aufgaben haben, für die sie die Kompetenzen auch wieder mitbringen, dann dazu. in Anführungsstrichen kompetenzorientiertes Arbeiten würde dann ja irgendwie da dahinter steht. Und für mich fehlen an der Stelle eben oft in sozialarbeiterischen Arbeitsfeldern oder pädagogischen Arbeitsfeldern diese Strukturen. Also Reflexion auf jeden Fall haben wir oftmals durch Supervision und so weiter und so weiter. Aber diese klare Aufteilung davon, ja, was ist denn eigentlich mein Job, den ich hier habe? Was ist denn eigentlich die Grenze? Du hattest das gerade auch gesagt, das wird so, ja, irgendwie vermischt sich dann irgendwie alles. Wo ist denn die Grenze von meinem Job und wo fängt dein Job an? Ich habe immer so das Beispiel, wenn man Menschen, was weiß ich, stationäre Eingliederungshilfe fragt, ja, und was hast du so heute gemacht? Dann kommt immer die Antwort, Frühdienst. Ja, das sagt jetzt echt noch ganz wenig darüber aus, was denn deine Aufgaben waren, die du halt jetzt irgendwie getan hast oder deine Prioritäten, so wie du es eben genannt hast. Worum habe ich mich denn jetzt hier gekümmert? Und an den Stellen wäre mein Plädoyer zumindest dafür, zunehmend dahin zu schauen, klare Verteilungen anhand von Kompetenzen, von den Professionen oder von den Ausbildungen, die die Menschen mitbringen. Vielleicht noch ein kurzer Satz, dann gebe ich direkt wieder zu dir rüber, weil du auch das Thema jüngere Generationen, Fachkräftemangel angesprochen hast. Da gibt's ja ganz unterschiedliche lustige Denkweisen. Gen Z, die haben keinen Bock zu arbeiten und Dinge und so weiter. Aus meiner Perspektive totaler Quatsch und auch empirisch nicht haltbar, also irgendwie wissenschaftlich überhaupt nicht zu belegen an der Stelle. Aber schon diese Perspektive dabei zu haben, gerade jüngere Menschen, die neu in dieses Arbeitsfeld oder in diese extrem komplexen, hochgradig anspruchsvollen Arbeitsfelder der sozialen Arbeit reinkommen, suchen ja händeringend sozusagen nach Orientierung, nach Sicherheit, nach Klarheit in dem, was, also Klarheit in dem Chaos sozusagen, was wir in dem Bereich haben. Und auch aus der Perspektive zu sagen, naja, warum legen wir nicht klare oder klarere, so klar wie möglich, Strukturen fest, was ist dein Job, was sind deine Aufgaben, was hast du zu tun, die hier sind. Und dann gibt's natürlich noch die Glühbirnen, die kannst du auch noch nebenbei einschrauben, das ist nicht das Ding, wenn du dafür Zeit hast, aber da diesen Rahmen vorzugeben und die Menschen eher, also die jüngeren Menschen, die dann vielleicht auch reinkommen, eher keinen Bock drauf haben auf das Ganze, weil sie überfordert sind mit dem mit der Komplexität, die hinten dran ist. Ja, so. Punkt fertig aus meiner Perspektive. Ja. Ich weiß nicht, was du noch für
Gedanken. Ja, doch du ganz viel. Also ich kenne diese, wie gesagt, aus der Eingliederungshilfe diese Aufteilung. Auch dass es die Unterschiede gibt, die dann total nett formuliert auf irgendwelchen Stellenbeschreibungen stehen, ist aber ganz oft ja dazu hin tendiert, alle machen alles.
Mhm, genau.
Ja, das ist ja auch so ein Trend so, weil sich das ist. Kann ich dir jetzt nicht empirisch belegen, das ist jetzt nur ein Erleben, sich Menschen gerade in der sozialen Arbeit oder allgemein so im Sozialsektor schwer damit tun, so Abgrenzung zu fahren. Mhm. Also was ja in so klassischen Bürojobs in der Wirtschaft ja was ganz normal ist. Das ist mein Aufgabenbereich, das bearbeite ich und dafür kriege ich auch folgende Entgeltstufe. So. Und Person XY macht was anderes und kriegt dann vielleicht, weil es irgendwie einen höheren Entscheidungsrahmen hat, das auch. Und ich erlebe das oder habe das dann immer so erlebt, dass es tatsächlich ganz oft Schwierigkeiten gab zwischen dieser Abgrenzung zwischen ich bin Fachkraft und nicht Fachkraft. Mhm. Und dass das eigentlich eher taktierend eingesetzt wurde mit von wegen, ich werde dafür nicht bezahlt.
Genau, ja, wenn ich da keinen Bock drauf habe Fachkraft, oder so. Ne?
Genau. Ja. Und auf der anderen Seite dann, ich bin hier aber die Fachkraft, ich weiß es besser als du.
Mhm.
Ja, also das, ich glaube schon, dass so aufgeschrieben wurde und auch sich der Grundgedanke dahinter irgendwie klar war von der Aufgabenverteilung, was darf die Person, was darf sie nicht. Sich aber so ein bisschen hinentwickelt hat zu dem alle machen alles. Und das glaube ich so von Seiten Einrichtung, Leitung schwer begleitet wurde.
Mhm. Ja. Das ist so also das, was ich vielleicht denke. Sogar, also ja, vielleicht sogar diese, also weil du Leitung und so weiter, also ab einem bestimmten Zeitpunkt, also ich weiß gar nicht, ob es ein Zeitpunkt ist oder über die letzten Jahre und von mir aus auch, was weiß ich, Jahrzehnte in der Beschäftigung mit diesem Thema Agilität, Selbstorganisation, New Work als Schlagwort oben drüber, so ein falsch verstandenes, jeder darf und macht halt irgendwie alles und Führung an der Stelle auch nicht mehr übernommen wird. Also ja, die Führung sozusagen nur noch in Anführungsstrichen in eine Moderationsrolle kommt und das alles irgendwie untereinander so ausdiskutiert wird, was dann dazu führt, was du gerade gesagt hast. Also jeder macht irgendwie alles und dann wird, also dann kommt es zu Konflikten im Team, weil dann halt irgendwie doch gesagt wird, ja nee, aber dafür werde ich jetzt doch nicht bezahlt und so weiter und so weiter. Ja. Aber da eben auch so Führung an der Stelle oder Führungskräfte an der Stelle aus meiner Perspektive, sich über ihre Rolle teilweise zumindest nicht wirklich bewusst sind, was ist denn eigentlich mein Job als Führungskraft?
Ja, genau, also ne, dieses, ich sitze jetzt da als Leitungskraft, wir sind alle agile, wir machen jetzt New Work und jeder rennt in jede Richtung. Oder
ja, das ist ja super, dann muss ich ja gar nichts mehr tun als Führung. Ja, genau.
Und dann hast du noch, also, was ich so erlebt habe, ist die zweite Stufe mit, ja, wir setzen jetzt Rahmen und in diesem Rahmen dürft ihr euch bewegen. Mhm. Was ja schon dem Ganzen ein bisschen näher kommt, aber auch in diesem Rahmen muss ich natürlich Kompetenzen vermitteln. Nicht alle werden irgendwie auf die Welt geboren und sagen, ey, bin total selbstständig, ich brauche gar keine Strukturen und kann damit super arbeiten, sondern ganz viele sagen ja auch, ich brauche ganz klare Strukturen, die mir Orientierung geben. Und Orientierung ist für mich Sicherheit. Und wenn ich keine Sicherheit habe, dann geht's mir nicht gut und dann kann ich meinen Job auch nicht gut machen. Ne? Und ich glaube, dieses grundsätzlich, ob wir jetzt über Agile oder New Work oder über was wir auch immer reden, dieses Überstülpen. Dieses blinde Überstülpen mit, ich habe das so im Fachbuch gelesen und so setze ich das in mein Team, das ist tatsächlich das Gefährlichste, was du machen kannst und bewegst. Also machst das, was du da hast, was auch immer das dann ist, wenn man es so irgendwie in eine Schublade legen möchte, glaube ich, noch schlimmer als das, was du damit erreichst am Ende des Tages.
Ja, voll. Also ich hab immer gerne den für mich oft orientierenden Satz in der Organisationsentwicklung, also wenn ich Organisationen begleite oder Teams begleite in ihrer Entwicklung, weil diese Frage im Hintergrund, was ist der Zweck der Organisation oder des Teams, wozu seid ihr da und wie müssen dafür die Strukturen möglichst funktional gestaltet sein. Also ich nenne es immer gerne funktional. Und an der Stelle dann oft eben zu sehen, naja, eine weitere Aufweichung oder sozusagen stärkere Selbstorganisation, auch wenn ich den Begriff nicht gut finde, aber stärkere Selbstorganisation in einem sowieso schon extrem diffusen Kontext, also eben so in so einem Kontext, wo eben unklar ist, wer was macht und die Führung nicht wirklich übernommen wird, würde aus meiner Perspektive dann oftmals sagen, bei uns in den klassisch sozialarbeiterischen Bereichen zu sagen, naja, das würde das Problem, was hier ist, gar nicht lösen, sondern in Anführungsstrichen, deswegen eben auch dieser Post oder die Antwort darauf, eigentlich oft genau das Gegenteil, in Anführungsstrichen, zu sagen, hier braucht es erstmal Transparenz, Klarheit, Orientierung, Struktur, wer macht was, also ein Mandatskonzept, wie ich das dann nenne, also innerhalb des Rahmens, den du gerade eben genannt hast, dann zu sagen, ja okay, und welche Verantwortungsbereiche haben wir denn hier, welche Mandate sind denn hier zu vergeben, um dann zu überlegen, ja und wer übernimmt denn dann auch sehr verantwortungsvoll diese jeweiligen Mandate, die da drin sind, um damit dahin zu kommen, zu sagen, hier ist die Orientierung, aber in einem sozusagen anderen Konzept als klassischem Arbeiten, wo die Führungskraft nur in Anführungsstrichen von oben nach unten vorgibt, was jetzt wie zu tun ist. Ja, das ist gar nicht ja die Idee hinten dran.
Genau.
These 2. Die da drin ist. New Work kann starre Strukturen in der Sozialwirtschaft aufbrechen. Wir bewegen uns natürlich im gleichen Kontext sozusagen dazu. Magst du kurz erläutern, was war der Beweggrund hinter dem?
Genau. Wir haben schon, also gerade in dem Kontext haben die Studierenden, die dann auch praxismäßig tatsächlich auch schon unterwegs waren und einige Erfahrungen gesammelt haben, haben das so ein bisschen mehr so als Frage formuliert. Also wie geht es denn eigentlich so um Strukturen? Wie kann das aufbrechen? Und tatsächlich bin ich von der Grundidee dann wieder so bei meiner Definition von New Work, ne, die natürlich dann so in meinem Kosmos natürlich stattfindet, wo ich sage, naja, ihr könnt halt in Prozessen und Strukturen immer gleich arbeiten. Das könnt ihr machen. Und auch wenn das wird auch in vielen Dingen, wird es auch funktionieren oder hat es auch funktioniert. Und das ist auch, hat auch ganz oft so sein Recht da zu sein. Ne? Und ich glaube, was es halt vom Mindset oder von der Haltung, also New Work ist für mich halt auch ganz viel mit Haltung grundsätzlich zu tun hat, braucht es halt diese reflexiven Verfahren. Und wenn ich die habe, wenn ich die grundsätzlich in dem Team etabliert habe, wenn in Teambesprechungen oder auch in Übergaben, also Übergaben ist ja auch ein Phänomen für sich alleine, diese reflexiven Prozesse schon drin habe, dann ist es nicht so, wir machen das jetzt einmal komplett alles anders, sondern es wird stetig angepasst. Ne? Also dieser vielleicht auch New Work im Sinne von adaptierendes Verhalten, ne? Und adaptieren die Strukturen auf die Bedürfnisse. Ne? Weil ich habe eine Wohngruppe mit 6 Menschen, die hat jetzt den Bestand, so wie es ist. Und in 3 Jahren leben hier aber schon wieder ganz andere Menschen. Und dann zu gucken, okay, die Strukturen, die ich vor 3 Jahren habe, passen die jetzt eigentlich noch? Sondern muss ich die irgendwie in diesem Dreieck zwischen Mitarbeitende, Kunden, Klienten, die ich hier betreue und natürlich den Rahmenbedingungen, passt das noch so zusammen? Und ich glaube, da hat dann New Work diese Ansätze dahinter, zu sagen, okay, wir können, wenn wir diese reflexiven Verfahren haben, das wirklich dann auch aufbrechen.
Mhm. Ja, danke. Also erstmal fand ich interessant oder finde ich interessant, in unserem Kontext zwischen internen und externen Strukturen zu unterscheiden, sagen wir mal ganz grob. Also externe Strukturen, das, was wir eben auch schon angesprochen hatten, rechtliche Rahmenbedingungen, Kostenträger, die Vorgaben haben und so weiter und so weiter. Also Dinge, wo zumindest nicht kurzfristig was dran zu ändern ist. Also hochgradig relevant aus meiner Perspektive, da dran zu bleiben, Lobbyarbeit dafür zu machen und so weiter. Wir sehen das ja aktuell, politische Entwicklungen, wirtschaftliche Entwicklungen und so weiter, die da in vielen Bereichen wirklich problematisch sind und wo man einfach nur die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Also bei den Ärmsten der Armen zu gucken, ob man da nicht noch mehr Geld rauspressen kann, anstatt irgendwie eine Milliardärssteuer oder sonst irgendwas einzuführen, das ist katastrophal, so aus dieser Perspektive dazu, Nazi-Tendenzen, die da dazukommen, die das Leben sicherlich in dem Kontext nicht besser machen und so weiter, also Demokrat oder antidemokratische Tendenzen und so weiter, also so dieses Externe auf jeden Fall im Blick behalten, aber natürlich schwierig, unmittelbar erstmal irgendwie zu ändern.
Natürlich.
Und ich finde es interessant, aus dieser Perspektive auch zu gucken, soziale Arbeit ist dann ja auch wieder hochgradig komplex, also wie gesagt, stationäre Jugendhilfe oder eben Eingliederungshilfe oder alle anderen Bereiche auch, da wird in Anführungsstrichen viel Geld reingesteckt, ohne dass von außen gesehen werden kann, ja, was kommt denn unmittelbar dabei raus? Ja, also wenn ich Autos produziere, dann habe ich nachher mehr Autos. Wenn ich Sozialarbeit mache, weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht sehen. Also versuchen die äußeren Systeme, also eben die Kostenträger, die Gesetzgebung und so weiter, von außen zu versuchen, sozusagen da Klarheit reinzubringen. Qualitätsmanagementsysteme, Dokumentationen, die gemacht werden sollen und so weiter und so weiter. Was natürlich intern das Gefühl erweckt, so seid ihr eigentlich total bescheuert? Also nur weil ich jetzt hier sozusagen irgendwelche lustigen Sachen dokumentiere, damit gar nicht mehr zu meiner Arbeit komme, zu meiner eigentlichen Arbeit komme, wird es irgendwie besser? Sicher nicht, ja. Und man hat intern so ein Frust dabei, wo man irgendwie denkt, jetzt muss ich hier den Scheiß auch noch ausfüllen oder das und so weiter und so weiter. Aber von außen so dieser Versuch, ja, aber das muss doch irgendwie effizient und effektiv gestaltet werden, das Ganze. Aber dann interessanter dieser Blick nach innen und diesen Blick nach innen zu richten, zu sagen, ja, okay, wo können wir denn intern gestalten, so an den Stellen und interne Strukturen, wenn ich sozusagen mir, was weiß ich, Komplexträger, wie war bei euch auch, du hattest es gerade geschildert, AWO Braunschweig, ja, viele verschiedene Einrichtungen, die sehr dezentral strukturiert sind und eigentlich, also so würde ich das jetzt auch bei euch vermuten, werden viele Einrichtungen sehr individuell ihr Ding machen, etwas zugespitzt formuliert. Und es wird nicht, was weiß ich, der Vorstand, ich weiß nicht genau, wie ihr organisiert seid, Vorstand des AWO Braunschweig im e.V. oder euer Aufsichtsrat oder sowas, wird ja nicht komplett durchdeklinieren, was in jeder einzelnen Kita, in jeder einzelnen Altenhilfe, in der Einrichtung und so weiter. Also sind die sozusagen an der Stelle schon sehr wenig starr, ja, also sehr eigentlich wie ein Netzwerk, also so ein Wohlfahrtsverband wie bei euch oder ein Komplexträger ist ja eigentlich eher ein Netzwerk und in diesem Netzwerk sozusagen zu gucken, ja, was braucht es individuell in den einzelnen Einrichtungen und was hält den ganzen Laden zusammen als zumindest gemeinsame Struktur, Ausrichtung, gemeinsames Leitbild, gemeinsame Außendarstellung und so weiter und so weiter. Aber eigentlich intern gar nicht so viele starre Strukturen, die da sind, sondern eigentlich etwas, was sozusagen immer wieder in jeder einzelnen Einrichtung oder in jedem einzelnen Bereich, in jedem einzelnen Team teilweise neu für sich selbst ausgehandelt wird. Und an den Stellen würde ich sagen, ja, also wenn man intern guckt, braucht es gar nicht das Aufbrechen starrer Strukturen, sondern eher die Frage, sind die Strukturen, die wir haben, wieder zeitgemäß und bedarfsgerecht, also das, was wir eben am Anfang haben, damit wir sozusagen bestmöglich unseren Zweck erfüllen können. Und an den Stellen, da bin ich dann total dabei zu sagen, ja, da müssen wir sozusagen strukturell rangehen und ja eben Organisationsentwicklung machen, andere Strukturen, Mandatskonzepte, rollenbasierte, kompetenzorientiertes Arbeiten und so weiter einführen. Noch ein Gedanke, dann bin ich wieder fertig dabei. Du hattest eben gesagt, das hat viel mit Haltung zu tun. Und da muss ich sagen, ich bin Haltungsskeptiker, ja, so würde ich das mal nennen, ja, weil ich immer das Problem damit habe, hat die Organisation, der Arbeitgeber sozusagen, das Recht, auf Haltung einwirken zu wollen, sozusagen. Also, wenn ich jetzt Psychotherapeut wäre, dann würde ich sagen, könnte ich an deiner Haltung arbeiten. Ja. So, ja. Und da würde ich als Arbeitgeber sagen, klar, Moment, das ist total übergriffig. No way. Lass die Finger von der Haltung von irgendwelchen Menschen oder Mitarbeitenden. Und da dann auch wieder zu sagen, anstatt auf die Haltung zu schauen, haben wir die Mitarbeitenden mit der richtigen Haltung, was wiederum aus Fachkräftemangelperspektive total schwierig wird. Also ich kann mir die Leute ja teilweise gar nicht mehr aussuchen. Also hätte ich 10 Leute, dann würde ich die Personen mit der richtigen Haltung nehmen, auf jeden Fall, gar keine Frage. Aber ich habe keine 10 Leute mehr, sondern ich habe nur noch eine Person oder zwei und die muss ich nehmen, damit mein Laden weiterläuft. Ja. Also an der Stelle auch wieder darauf zu schauen, anstatt Haltung, Strukturen so zu gestalten, Rahmenbedingungen, Regeln, Prozesse, Vorgaben so zu gestalten, dass das, was dabei rauskommen soll, idealerweise auch dabei rauskommt. Und damit auch wieder eigentlich mehr Strukturen, vielleicht andere, aber mehr Strukturen zu schaffen, als das bisher der Fall ist.
Ja, genau, also Haltung ist natürlich, also diese Traumillusion, alle kommen irgendwie und bringen die perfekte Haltung zu dem Job mit.
Das wäre super, aber
das wäre toll, aber wie du ja sagst, ne, also einer von 10 und den hätte ich vielleicht früher nicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen, jetzt muss ich ihn einstellen, weil ich gar keine Alternative habe, weil es geht, wir reden nicht mehr von an ganz vielen Stellen vielleicht von qualitativer Arbeit, sondern kann ich den Rahmen aufrechterhalten, der mir halt gesetzlich vorgegeben ist. Nee, aber der Auftrag, den du ja benennst, den sehe ich insofern, dass eine Organisation in ihren Werten und ihrer Vision, die sie ja auch vielleicht hat, oder Leitbild, je nachdem, wie man es nennt, dass es halt nicht einfach nur aufgeschrieben ist und dann klassisch irgendwie im Flur hängt mit, das ist unser Leitbild und dann werden alle externen Personen daran vorbeigeführt, sondern dass es ja Rahmenbedingungen schaffe, um eine Haltung zu entwickeln. Also auf der einen Seite hast du so diesen Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, dann hast du hier was von Arbeitseinstellung, Arbeitshaltungsentwicklung. Und ich glaube schon, dass die Einrichtung da Impulse geben kann, aber ich glaube nicht, dass es, wie du ja auch sagst, um eine gezielte Verhaltenstherapie hin zu einer Haltung geht. Ne? Sondern aber ganz klar die Impulse im Sinne der Organisation, wofür steht die Organisation, gerade jetzt auch politisch sind sich ja alle Organisationen, gerade im sozialen Bereich, zum Glück ja sehr einig, aber dahin auch hinzuwirken und das vor allem nach außen zu tragen. Ne, also gar nicht nur nach innen auf den jeweiligen Mitarbeitenden zu wirken, sondern dann auch wirklich das nach außen zu tragen.
Ja, also in der Richtung, da gehe ich total mit. Die spannende Frage, die ich mir dann immer dabei stelle, ist, wie gelingt es beispielsweise sowas, weil du es hattest angesprochen, ein Leitbild, was da ist, was ja zwei Perspektiven sozusagen in den Blick nimmt. Auf der einen Seite nach außen zu wirken, ja hier für die Kostenträger, die Gesellschaft und so weiter darzustellen, so wollen wir sein sozusagen. Und gleichzeitig nach innen zu wirken und zu sagen, dieses Leitbild gibt Leid. Orientierung für die Mitarbeitenden, für unsere Arbeit und so weiter und so weiter. Vielleicht, das stelle ich mir öfter so die Frage und gehe da auch in einige Beratungen in dem Kontext so rein, zu sagen, naja, eigentlich bräuchte es eigentlich zwei Leitbilder sozusagen. Einmal ein Leitbild, was nach außen dargestellt wird, was immer, und das ist auch total d'accord, immer oder nie quasi zu 100% mit der Realität in der Organisation übereinstimmen kann. Alles gut so, ja. Wenn die Diskrepanz zu groß ist, dann geht's nicht. Das ist logisch, ja, so irgendwie. Aber zu 100% wird man es nie hinkriegen. Und dann zu sagen, okay, Leitlinien oder ein Leitbild, also ich würde es eher als Leitlinien oder Kodex oder sonst irgendwas oder How to Work at, ja, also so eine Anleitung zu bauen, wie wir hier bei uns im Team oder in unserer Einrichtung oder in der Gesamtorganisation arbeiten wollen. So treffen wir Entscheidungen. Die und die Personen sind dafür verantwortlich. Das und das und das sind die Prozesse hintendran, die einzuhalten sind, um damit wiederum quasi sowas wie Spielregeln den Mitarbeitenden an die Hand zu geben. In Anführungsstrichen auch etwas überspitzt formuliert, so dass es egal ist, ist es natürlich nicht, aber so dass es also egaler wäre, wer kommt, der kriegt aber Spielregeln an die Hand und gesagt, das und das machen wir hier so und da gibt's auch keine Diskussion dazu. Also natürlich gibt's eine Diskussion, eine Weiterentwicklung, Reflexion, keine Frage. Aber es gibt nicht eine dauernde Diskussion dazu. Nö, ich würde das aber gerne anders machen. Oh, ich mach das aber so. Ah, das habe ich aber noch nie gemacht. Dann sagen, nee, das sind unsere Spielregeln. So und so gehen wir vor. Und das vielleicht dann an der Stelle eher als die Leitlinien nach innen sozusagen zu betrachten, zu sagen, guck mal, sowas wie ein Organisationshandbuch oder sowas, was anderes ist an der Stelle nochmal aus meiner Sicht als ein QM-Handbuch, was oftmals eher für externe Kostenträger und so weiter gedacht ist. Also so eine kurze, kurze Spielregeln, ja, so kurze Spielregeln, wo ich weiß, das ist der Rahmen, da drin bewege ich mich, so und so arbeiten wir hier. Und gut ist, und damit wieder Orientierung zu schaffen. Und dann gebe ich dir total recht, du hast gerade eben gesagt, dieses, ja, daraus entwickelt sich dann auch die Haltung weiter. Ja, also sozusagen, daraus entwickelt sich dann die Haltung weiter. Und wenn man wir hatten das eben, dieses Beispiel Eingliederungshilfe nimmt, da ist ja sozusagen Paradigmenwechsel von, ja, Gruppe, ja, wie gestalten wir aus unserer Expertenlogik das Leben für Menschen mit Behinderung hin zu Teilhabe, Personenorientierung und so weiter. Ja. Und dann würde ich da an der Stelle eben sagen, ja, wie gelingt der Haltungswechsel der Mitarbeitenden hin zur Personenorientierung? Eben auch an der Stelle nicht darüber, dass ich Glück habe, die richtigen Menschen mit der richtigen Haltung zu bekommen, sondern dass ich die Spielregeln so gestalte, dass die Menschen mit Behinderung, also die Klienten, KlientInnen an der Stelle im Zentrum stehen und eben nicht die Gruppe und das Allgemeine. Also an der Stelle von meiner Seite aus Plädoyer für klare Spielregeln.
Ja, also, ja, so ein Commitment. Ne?
Das ganz, ja, genau, klar, das ist das Commitment. Ja, genau, darauf einigen wir uns und so arbeiten wir. Und da gibt's, ja,
so genau, fertig. Das ist auch einfach. Ne? Also das ist auch einfach zu lesen, einfach zu verstehen.
Genau.
Und das gibt's dann einfach. Und dann wären wir mal wieder zurück auf unser Thema zu kommen, bei der ersten These, wo wir sagen, wir brauchen mehr Orientierung. Hätte ich halt auch eine Form der Orientierung, ne? die auch weiß, okay, unter Rahmenbedingungen dieser Spielregeln, die wir hier haben, kann ich auch selbstwirksam tätig sein und auch sozusagen meine Expertise hier mit einbringen.
Ja, ich, also dazu immer hilfreich finde ich dieser Satz, die Verhältnisse bestimmen das Verhalten. Ja? Also je nachdem, in welche Verhältnisse ich reinkomme, je nachdem, wie sie gestaltet sind, also sind sie klar orientierungsgebend, vorgegeben, klare Rahmenbedingungen und so weiter, dann werde ich mich anhand dessen verhalten. Eben, also dieser Vergleich von Organisationen mit Brettspielen finde ich da immer ganz passend, ja. Also bei Monopoly verhält man sich auf einmal wie der größte Kapitalist, ja, so irgendwie der da drin ist und irgendwie doppelte Miete noch einzieht und so weiter und sich darüber freut, dass die anderen Leute pleite gehen. Und man spielt halt anhand der Verhältnisse, die dieses Spiel vorgibt, also anhand der Spielregeln, die da sind. Und Organisationen sehr ähnlich. Hoffentlich nicht wie Monopoly an der Stelle, aber eben, das sind die Rahmenbedingungen und dann verhalten sich die Menschen entsprechend, die, also entsprechender, natürlich nicht immer zu 100%, ganz klar, aber entsprechender den Vorgaben, die da sind, um darüber dann die Hoffnung zu haben, die Haltung und damit eben auch die Organisationskultur zu verändern. In die gewünschte Richtung.
Genau, ja. Und du hast halt so ein Anker halt, ne? Dass du sagst, okay, genau. Und diesen Anker, den lassen wir halt auch nicht irgendwie 20 Jahre unter Wasser, sondern wir ziehen ihn halt regelmäßig mal hoch, um zu gucken, müssen wir da nochmal drüber polieren? Ist da irgendwie irgendwelche Algen dran, die wir vielleicht nochmal abziehen müssen? Und dann ist gut und dann geht er auch wieder unter Wasser. Ne?
Ja, genau. Also weil das finde ich schon einen der wesentlichen Lernaspekte an agilem Arbeiten oder der Kern positiven Dinge, die das agile Arbeiten zumindest wieder nach vorne gehoben haben, ist diese, sagen wir mal, das iterative Arbeiten, ja, also in diesen Schleifen zu denken, weil genau auch bei diesen Spielregeln, so wie du gerade gesagt hast, immer wieder, was weiß ich, jedes Jahr einmal oder jedes halbe Jahr oder sowas, sich kurz Zeit zu nehmen und zu sagen, sind das noch die Spielregeln? Sind das die richtigen Spielregeln, so wie wir spielen wollen? Und können wir die an der einen oder anderen Stelle entsprechend anpassen, um damit wiederum Strukturen passfähig, zeitgemäß, bedarfsgerecht, so wie wir es eben hatten, zu gestalten, um gutes Arbeiten zu ermöglichen an der Stelle.
Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall.
Letzte These, die du hattest, es braucht Mut, Traditionelles loszulassen und Neues zu wagen, sowohl von Führungskräften als auch von Teams. Da bin ich zu 100% dabei.
Genau, ich glaube, da sind wir uns auch d'accord. Ne? Das ist ja, Mut, finde ich, ist, glaube ich zumindest, ist etwas, was sehr entscheidend wird auch die nächsten Jahre. Sind wir mutig, diese alten Wege zu verlassen, um es auszuprobieren, auch so auf unbekanntes Land einzulassen? Ich glaube, das wird ganz, ganz viel entscheiden in den nächsten Jahren.
Ja, und also im Kleinen sozusagen ist das ja auch wieder das, was wir jetzt gerade besprochen hatten. Also sowas wie diese Spielregeln zu gestalten in einem Team. Also was weiß ich, ich bin jetzt Teamleitung XY, habe halt irgendwie 10 Leute oder sowas. Dann ist es ja sowas zu sagen, ja okay, bisher haben wir so und so gearbeitet. Jetzt machen wir mal ein Experiment, ja, und sagen, probieren wir mal aus, solche Spielregeln zu entwickeln, die klar festzuhalten und dann über einen, was weiß ich, über einen Zeitraum von einem Jahr zu testen und zu überlegen, passt das so für uns? Und dann kann man ja auch wieder mutig sein und sagen, war doch nicht so erfolgreich. Wir probieren was Neues aus, so an der Stelle. Genau. Aber immer wieder sozusagen in diesen Mut reinzugehen, anstatt zu sagen, ja, das war schon immer so und daran halten wir so fest.
Ja, genau. Das ist ja auch mein absoluter Lieblingssatz. Das haben wir immer schon so gemacht. Ja. Wenn ich den höre, gehen halt auch alle Alarmglocken an.
Das ist die Kultur, ja, die dann halt irgendwie da ist. Und dann kannst du halt irgendwie sagen, nö, darauf habe ich jetzt mal keinen Bock. Das stelle ich jetzt in Frage.
Ja, auf jeden Fall.
Wir sehen, war jetzt gar kein so riesen Streitgespräch, oder?
Nö, tatsächlich nicht. Es ist ja auch manchmal da... können wir jetzt noch ein Fass aufmachen mit einem meiner Lieblingssätze, den ich schon ganz lange mit mir rumtrage und den ich immer wieder sage, ist Sprache ist Haltung. Ne? Also ist auch die New Work so zu benutzen, dieses Buzzword ist halt auch total schwierig, weil du ja allein siehst, wie wir uns zu committen auf dieses Wort, ne? Und wie wir das verstehen und das ist halt nicht so oberflächlich, glaube ich, dann oder mit oberflächlichen Worten getan ist. Ne? Deswegen glaube ich, dass wir da haltungsmäßig und Sprache oder unsere Sprache in der Haltung auch sehr ähnlich.
Ja, und vielleicht auch da dann sozusagen wieder dieser Punkt, Klarheit zu schaffen, über was reden wir denn hier eigentlich? Also weil ich meine auch da wieder Konstruktivismus, jeder hat seine eigene Perspektive in jeder Organisation, jeder Mensch kommt mit seinem eigenen Bild und dann zu versuchen, zumindest eine möglichst hohe Transparenz reinzubringen, ja, über was reden wir hier eigentlich? Was meinen wir eigentlich mit solchen Begriffen, mit diesen Themen, die hinten dran sind, um damit eben wieder mehr Klarheit reinzubringen? Jonas, an der Stelle, wir sind schon zeitlich ganz schön weit fortgeschritten. Ganz herzlichen Dank. Oh ja. Gibt es irgendwas, was du noch gerne loswerden wollen würdest rund um dieses Thema New Work in der sozialen Arbeit?
Ja, erstmal danke nochmal für deine Einladung. Es war sehr interessant. Genau das habe ich mir halt auch irgendwie von dem Gespräch so ein bisschen erhofft, dass es halt ne, über diese LinkedIn-Bubble so ein bisschen dann hinausgeht,
Genau.
ne, dass wir sagen, nee, ich sehe das anders, aber ich sage dir nicht warum.
Ja.
So wie es dann doch manchmal liest. Ich finde Thema New Work einfach genau das, was wir gemacht haben, dass es darauf ankommt, sich damit auseinanderzusetzen, genau hinzuschauen. Was ich zwischendurch schon mal so sagte, nicht überzustülpen und zu sagen, okay, das ist jetzt New Work und dieses Dogma muss jetzt genauso passieren, sondern wirklich die bestehende Literatur, die es dazu gibt, die Theorien, die es dazu gibt, einfach für sich zu prüfen und dann am Ende des Tages mutig zu sein. Und ich glaube, das brauchen soziale Einrichtungen, braucht die Sozialwirtschaft in den nächsten Jahren mutig sein. Und das ist einfach eine massive Herausforderung, weil auf der anderen Seite alles unglaublich komplex wird und unglaublich herausfordernd. Und ich glaube, wenn die Einrichtungen so dieses Spiel für sich gut hinkriegen, zwischen Mut, dann haben sie da, glaube ich, guten Ansatz für die nächsten Jahre.
Ja, danke
Ich
sehr.
komme
Ich habe ja immer,
in 10 Jahren können wir dann nochmal reden, ob ich recht
da
hatte.
reden wir nochmal, wo wir dann
Ja.
hingekommen sind. Genau, ja, also vielleicht so zusammenfassend von New Work zu New Social Work. Ja, das wäre
Genau.
ja dann sozusagen dieses Ding und zu sagen, ja, okay, was davon ist sinnvoll, wichtig, notwendig und so weiter. Wo ist Klarheit geschaffen worden? Wo braucht es was anderes? Und in diesem mutigen Ausprobieren zu bleiben. Ganz herzlichen Dank. Genau. Dir erstmal an der Stelle eine wunderschöne Weihnachtszeit, in der Hoffnung,
Das
dann
wünsche ich
jetzt
dir auch,
auch
danke.
ja, Arbeit liegen zu lassen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Die Hoffnung ist, den Podcast dann auch schon vor Weihnachten zu veröffentlichen, als kleines Weihnachtsgeschenk
Ja,
für
ich freue mich
alle
drauf.
HörerInnen, die da sind. Ja, cool, danke. Bis dahin.
Ganz lieben Dank.
Danke, ciao.